Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Nach der Lesung des ersten Bandes von Ganz persönlich hören Sie nun im zweiten Band weitere kurze Betrachtungen, in denen Peter Malgo als Ausgangspunkt wieder Begebenheiten aus dem Alltag oder aus dem aktuellen Weltgeschehen nimmt, um auf den Kern, ja auf das Wichtigste zu sprechen zu kommen, das, was letztlich zählt im Leben, auf Jesus. Hören Sie heute den ersten Teil dieses immer wieder sehr persönlich werdenden Taschenbuches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Ist es zu spät? Als im Sommer 2004 eins unserer Enkelkinder fast ertrunken wäre, wurde mir erneut bewusst, welche Macht doch das Gebet hat. Der Junge lag mehrere Minuten unter Wasser, leblos mit Atemstillstand wurde er geborgen. Der herbeieilende Notarzt bestellte sogleich einen Rettungshubschrauber. Würde der Kleine wieder aufwachen? Würde er am Leben bleiben? Und wenn ja, würde sein Gehirn durch die fehlende Sauerstoffzufuhr geschädigt sein? Viele unserer Freunde, die sofort benachrichtigt wurden, beteten. Gott kann, das wussten wir, aber würde er es auch tun? Ja, er tat es. Er erhörte die Gebete in herrlicher Weise. Nach wenigen Tagen durfte der Junge das Krankenhaus völlig wiederhergestellt verlassen. Erhört Gott immer, wenn wir zu ihm beten? Sicher ist vielen von uns die Bibelstelle in Jakobus 5, Vers 17 bekannt. Elia war ein Mensch gleich wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Dass Elia wirklich wie unser einer war, ist deutlich an der depressiven Phase zu erkennen, die er unter einem Strauch in der Wüste durchlitt. Vergleichen Sie dazu 1. Könige 19, die Verse 1 bis 4. Aber als ein Mensch von gleicher Art wie wir betete er ein Gebet, das der Herr viel umfassender erhörte, als Elia sich das hätte vorstellen können. Wir sind geneigt, uns unter der Erhörung von Gebeten bestimmte Ereignisse vorzustellen und erwarten, dass sie als Antwort Gottes eintreten müssten. Wir versuchen uns, die Art der Erhörung gedanklich auszumalen. Gott aber sagt in Jesaja 55, Vers 8, »Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken.« Da haben wir einen lieben Angehörigen, der eine schwere Krankheit durchleidet. Wir beten anhaltend und meinen, Gott müsste doch endlich eingreifen. Aber es geschieht nichts. Könnte es nicht sein, dass Gott etwas ganz anderes mit uns vorhat, uns genau diesen Weg gehen lässt, um uns vor etwas anderem zu bewahren? Oder dass er uns in dieser Trübsal belässt, damit wir jemand anderem ein wunderbares Zeugnis sind? Jesus zögerte scheinbar die Erhörung der Bitte von Maria und Martha für ihren Bruder Lazarus hinaus. Warum das so war, wird in Johannes 11, Vers 4 deutlich. Zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Gott erhört, aber oft ganz anders, als wir denken. Wir sind voller Ungeduld, doch er hat Zeit. Er wird sich nicht verspäten. Er wird die Erhörung nicht unnötig hinauszögern. Er kennt uns. Er weiß, was wir brauchen. Davon lesen wir in Matthäus 6, Vers 8 und Vers 32, sowie in Lukas 12, Vers 30. Sein Weg mit uns wird herrlich sein und viel höher, als wir uns das ausdenken können. Jesaja 28, Vers 29, sowie Jesaja 55, Vers 9. Das ist unser Gott, auf den wir trauen. Vielleicht führt Gott uns sogar in Situationen hinein, wo wir das Gebet aufgeben möchten, wo wir denken, er erhöre uns doch nicht oder es sei schon zu spät. Das dachten jene Knechte des Synagogenvorstehers Jairus auch, als sie zu ihm sagten in Markus 5, Vers 35, »Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister?« Mit anderen Worten, es hat keinen Sinn mehr, Jesus zu rufen. Es ist zu spät. Die Gelegenheit ist verpasst. Doch genau an diesem Punkt kann sich Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit, Größe und Macht offenbaren. Das will er auch mit unseren Anliegen tun. Darum sollten wir im Gebet niemals nachlassen. Für unseren Herrn Jesus ist es nie zu spät. Zu seiner Zeit wird er auf eine Weise erhören, wie wir es nicht ahnen. Als Lazarus gestorben war und Jesus zu Martha in Johannes 11, Vers 23 sagte, »Dein Bruder wird auferstehen«, da antwortete sie ausweichend und interpretierte die Worte Jesu in Bezug auf die Auferstehung in der Ewigkeit, Vers 24. Irgendwie konnte sie doch nicht daran glauben, dass es noch am selben Tag geschehen sollte. Aber Jesus ist so ganz anders. Er ist ganz real, er lebt und handelt. Die Tat Jesu, die Auferweckung des Lazarus in den Versen 38 bis 44, hatte weitreichende Folgen. So lesen wir in Vers 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Und in Johannes 12, Vers 11 lesen wir, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Könnte es nicht sein, dass Gott dieses Ziel auch mit unserem Leben im Auge hat? Um seinetwillen glaubten viele an Jesus. Freundschaft. Oft erhalte ich von Lesern ermutigende Zuschriften, Zeichen der Freundschaft. Jemand schrieb, eine Freundschaft ist mehr wert als Gold und Silber. Sie wärmt einem das Herz und hilft über viele Enttäuschungen hinweg. Dem schließe ich mich an. In Sprüche 18, Vers 24 steht ein ergreifendes Wort. Ein treuer Freund liebt mehr und steht fest dabei, denn ein Bruder. Wie tiefgehend Freundschaft sein kann, finden wir in mehreren Passagen der Bibel. Beispielhaft und prophetisch ist die Beziehung von Jonathan zu David. So lesen wir in 1. Samuel 18, Vers 1 und die Verse 3 und 4. Da er hatte ausgeredet mit Saul, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigen Herz. Und Jonathan und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie sein eigen Herz. Und Jonathan zog aus seinen Rock, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seinen Mantel, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Wenn menschliche Freundschaft schon so tiefgehend sein kann, wie viel mehr muss uns da die Freundschaft mit unserem Herrn Jesus Christus bedeuten? Jesus hält in Johannes 15, die Verse 14 und 15 fest, »Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Unser Herr hat uns darüber nicht im Unklaren gelassen, sondern uns den ganzen Ratschluss Gottes durch sein Wort offenbart. Wie wir durch Paulus erfahren, hat er uns sogar Geheimnisse anvertraut. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. 1. Korinther 15, Vers 51. Vergleichen Sie dazu auch Römer 11, Vers 25 und 1. Korinther 4, Vers 1. Eine solche Vertrautheit ist nur zwischen wahren Freunden möglich. Im Alten Bund waren es nur einige wenige, mit denen der Herr ganz vertraulich umgehen konnte, wie zum Beispiel Mose. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. 2. Mose 33, Vers 11 und die folgenden. Einen ähnlich vertrauten Umgang finden wir auch zwischen Gott und Abraham. In 1. Mose 18, Vers 17 heißt es, »Da sprach der Herr, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue?« In Jakobus 2, Vers 23 steht, »Abraham ward ein Freund Gottes geheißen.« In Jesaja 41, Vers 8 spricht Gott in Bezug auf Abraham sogar von »meinem Geliebten«. Im Neuen Bund ist es Jesus, der eine ebenso herzliche Freundschaft mit uns pflegen will. Er nennt uns Freunde. Er nannte sogar Judas, der im Begriff stand, ihn zu verraten, Freund. Vergleichen Sie dazu Matthäus 26, Vers 50. Was Jesus uns gegeben hat, finden wir schon in der Handlung Jonathans gegenüber David prophetisch vorgeschattet. Jonathan zog seinen Rock aus und gab ihn David. Jesus ließ sich entkleiden, Matthäus 27, Vers 28, und hat uns dafür mit dem Rock der Gerechtigkeit bekleidet, Jesaja 61, Vers 10. Auch die anderen Dinge, die Jonathan aus Liebe hergab, symbolisieren in erstaunlicher Weise, was uns Gotteskindern als Freundin Jesu zur Verfügung steht. Lesen Sie in diesem Licht einmal Epheser 6, Vers 11 und die folgenden Verse, wo von der Waffenrüstung Gottes die Rede ist. Wie gehen wir mit dieser kostbaren Freundschaft unseres Herrn um? Freundschaft kann nie einseitig sein. Jesus gibt uns einen ganz wichtigen Hinweis: So ihr tut, was ich euch gebiete. Wie steht es diesbezüglich bei uns? Oder anders gefragt, haben wir den Gürtel, den Jonathan David gab und den Jesus uns schenkte, auch umgelegt? Er gab uns diesen mit einer ganz bestimmten Absicht. Epheser 6, Vers 14 sagt, so stehet nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Leben wir im Licht? Wandeln wir in der Wahrheit? Jesus selbst fordert uns auf in Lukas 12, Vers 35, lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Das ist Freundschaft mit Jesus. Schiffbruch. Rund 250 Kilometer von unserer Mitternachtsruf-Niederlassung in Rumänien entfernt, werden die beiden Zeitschriften Mitternachtsruf und Nachrichten aus Israel in Rumänisch gedruckt. Sie werden dann jeweils von unseren rumänischen Mitarbeitern dort abgeholt. Schlechte Straßen, rücksichtslose Verkehrsteilnehmer und widrige Verhältnisse machen diese Literaturtransporte jedes Mal zu einem gefahrvollen Unterfangen. Bei der letzten Rückfahrt passierte es. Franz Rudolf geriet mit dem vollen beladenen Wagen in ein Schlagloch. Dabei platzte ein Reifen. Franz wechselte daraufhin das Rad. Danach setzte er sich wieder an Steuer und fuhr weiter. Was er nicht bemerkte, die Radaufhängung war gebrochen, weshalb er das Fahrzeug nicht mehr lenken konnte. Seine weitere Fahrt, so beschrieb er die Folgen, sei wie auf Glatteis gewesen. Schlingernd habe sich das Auto immer mehr dem Straßenrand genähert. Franz war chancenlos. Mit großer Wucht stürzte er in den Straßengraben. Das Auto überschlug sich. Totalschaden. Wie durch ein Wunder konnte Franz das Fahrzeug unverletzt verlassen. Dieses Geschehen illustriert die großen Gefahren, denen unsere Mitarbeiter auf ihren zahlreichen Fahrten ausgesetzt sind. Und dies trifft durchaus nicht nur auf Rumänien zu. Anlässlich einer der letzten Vortragsreisen in Deutschland musste Norbert Lied feststellen, dass die Landstraßen wegen starker Schneefälle gefährlich schmal geworden waren. Aber ob wir nun per Flugzeug, Schiff oder Auto unterwegs sind, überall und jederzeit sind wir Risiken ausgesetzt. Eigentlich könnten wir, die wir wegen des Dienstes für unseren Herrn diese Gefahren auf uns nehmen, Mitleid mit uns selbst haben. Es gibt aber Reichsgottesarbeiter, Missionare, die sich noch weit mehr exponieren und viele heikle Situationen überstehen müssen. Manche verlieren dabei sogar ihr Leben. Solche Geschehnisse verleiten dazu, sich selbst so darzustellen, als nehme man um Christi willen viel Mühsal, um nicht zu sagen Leiden auf sich. Manche Hilfswerke lenken denn auch den Fokus auf solche Ereignisse, um Mitleid zu erwecken. Aber ist das wirklich das, was unser Herr Jesus von uns erwartet? Paulus, der selbst durch viele Nöte ging, spricht hier Klartext. Er gibt uns im 2. Korintherbrief einen kleinen Einblick über seine zahlreichen, äußerst schmerzlichen Erlebnisse. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, 2. Korinther 11, Vers 25. Bei Franz handelte es sich um einen hoffentlich einmaligen Autobruch. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen. Die Verse 25 und 26. Lesen Sie selbst weiter, was Paulus alles erlebte. Im folgenden Kapitel spricht er dann noch von seiner sehr ernsten Krankheit, wobei wir nicht genau wissen, woran er litt. Die Dramatik seiner Schiffbrüche ist in der Apostelgeschichte nachzulesen. Sie würden Stoff für filmreiche Szenen hergeben. Doch Paulus bewertet dies alles ganz anders. In 2. Korinther 12, Vers 10 schreibt er: Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. An mehreren Stellen der Bibel ist zu erkennen, dass Paulus sich sehr wohl dessen hätte rühmen können, was er um Christi willen alles erleiden musste. Er hätte seine Person hervorheben und sagen können: Schaut nur, was mir alles zugestoßen ist. Er lenkt die Augen des Lesers jedoch immer weg von sich auf Jesus. Nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2, Vers 9. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther 1, Vers 31. Selbstmitleid in Bezug auf all das, was uns zustößt, verdunkelt unser Denken. Ja, es führt in die Niedergeschlagenheit und Depression. Und schließlich redet man nur noch von sich selbst und alles dreht sich um das eigene Ich. Paulus dagegen setzte den richtigen Akzent. In 2. Korinther 4, Vers 5 steht: Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Lassen Sie uns jeden Tag neu Jesus Christus ins Zentrum setzen und ihn verkündigen. Gewählt und doch nicht dabei. So titelte unsere Tageszeitung, als sie über ein Mitglied der reformierten Kirchenpflege berichtete. Was auch immer die Hintergründe sein mögen, diese Worte könnten ebenso über dem Leben manches Christen stehen. Erwählt und doch nicht dabei. Unser Herr Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16 zu seinen Jüngern: Ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Damit war auch Judas gemeint. Doch dieser ging nicht den Weg, den Jesus für ihn vorgesehen hatte. Es heißt zwar von Judas, er sei hingegangen, aber er hatte ein anderes Ziel. In Matthäus 26, Vers 14 steht: Da ging hin der zwölf einer mit Namen Judas Ischariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Judas war erwählt und doch nicht dabei. Dies, obwohl er, wie auch die anderen Apostel, ausdrücklich vom Herrn ausgesandt worden war. In dem Schriftabschnitt von Matthäus 10, die Verse 5 bis 7 heißt es: Diese zwölf sandte Jesus, gebot ihnen und sprach: Gehet hin und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wie steht es nun um uns, die wir ohne Ausnahme von unserem Herrn erwählt sind? Sind wir auch dabei? Oder sind wir hingegangen und erzeugen eine Frucht der Sünde? Der Verrat des Judas an unserem Herrn ist eine sehr traurige Angelegenheit und so offensichtlich, dass die meisten von uns wohl an die eigene Brust schlagen und beteuern, so etwas nie tun zu wollen. Dennoch müssen wir uns die Frage gefallen lassen: Sind wir wirklich noch dabei? Verrat an Jesus muss nicht so spektakulär ablaufen wie bei Judas. Ein jeder von uns kommt im Alltag immer wieder an eine Wegscheide, wo er sich entscheiden muss. Gehen wir hin, um Frucht für unseren Herrn zu bringen, oder gehen wir einen anderen Weg? Jener andere Weg führte zum Verrat an unserem Herrn. Könnte es sein, dass wir jenen anderen Weg gehen, der dazu führt, dass wir in Anführungsstrichen nicht mehr dabei sind? Prüfen wir uns selbst. Was ist unser Ziel? Wir legen uns die Zukunft so schön zurecht. Wir trachten immer wieder nach etwas, was wir noch nicht erreicht haben. Wir schmieden Pläne und verpassen dabei das Beste, nämlich das Leben mit Jesus. Paulus schreibt den Korinthern in 2. Korinther 6, Vers 2: Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Ein Leben mit Jesus bedeutet, ganz bewusst in seiner Gegenwart zu leben und zu arbeiten. Es gilt, sich als Diener Gottes zu beweisen. Vers 4. Erwählt und doch nicht dabei. Dies war wohl auch die Sorge des Petrus, die er den Lesern in seinem zweiten Brief so darlegte. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. 2. Petrus 1, Vers 10. Petrus wusste sehr wohl, wovon er sprach. Verleugnete er doch selbst den Herrn Jesus in dessen schwersten Stunden. Vergleichen Sie dazu Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Erwählt und doch nicht dabei? Wie werden wir reagieren, wenn wir an einer solchen Wegscheide wie Petrus stehen? Liebe Freunde, lassen Sie uns unsere Berufung und Erwählung festmachen und kompromisslos zu Jesus stehen. Wir haben ein hohes Amt von ihm erhalten, sind wir doch, wie es in 2. Korinther 5, Vers 20 steht, Botschafter an seiner Stadt. Und dieses Amt erfordert unseren vollen Einsatz. Petrus weinte wegen seines Versagens bittere Tränen. Es kann gut sein, dass wir auch in ein solches Tal der Dunkelheit, der Tränen geführt werden. Das sind nur Liebesabsichten des Herrn mit uns. Will er uns doch wie Petrus dahin bringen, zu ihm zu sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Johannes 21, Vers 17. Herr, ich werde zu dir stehen, wo immer es auch hingeht. Erwählt und dabei. Agenda. Ein Jahr ist zu Ende gegangen und das neue Jahr mit all seinen Möglichkeiten liegt vor uns. Vielleicht ist Ihre Agenda auch bereits mit Terminen und Aufgaben gefüllt. Ihren Urlaub mussten Sie gewiss schon planen und haben sich wohl auch dieses und jenes vorgenommen und sich Ziele gesetzt. Die Frage ist, ob unsere Absichten und Vorhaben mit dem Willen Gottes im Einklang stehen. Jakobus zeigt in seinem Brief die Haltung auf, die unserem Planen zugrunde liegen sollte. Wir lesen in Jakobus 4, Vers 15, Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Lassen Sie uns kurz innehalten und darüber nachdenken, was wir im abgelaufenen Jahr gesagt, getan und allenfalls auch unterlassen haben. War alles gut? Stand es im Einklang mit dem Willen Gottes? Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, Vers 9, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Und in 2. Korinther 5, Vers 20 sogar Botschafter an Christi Stadt. Als solche sollten wir uns würdig erweisen und das tun, was uns von unserem Herrn aufgetragen ist. Das erfordert völlige Hingabe. Doch selbst wenn wir auch in jeder Beziehung unsere Pflicht getan hätten, müsste uns die Aussage unseres Herrn Jesus vor Augen stehen. Er sagt in Lukas 17, Vers 10, Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Mit etwas anderen Worten drückt es Paulus in 2. Korinther 3, Vers 5 aus. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Und in 2. Korinther 10, Vers 18 lesen wir, Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Es ist also keineswegs so, dass der Herr unsere Arbeit bzw. unseren Dienst generell für nichts achten würde. Vorausgesetzt, dass wir es aus der Lebensverbindung mit ihm tun. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Nichts, was vor ihm Bestand hat. Der Herr sucht nach Mitarbeitern, nicht nach Angestellten. Ein Mitarbeiter Gottes tut mehr als nur seine Pflicht. Und genau dieses Mehr, das der Liebe zu Jesus entspringt, macht im Reiche Gottes den Unterschied zwischen einem Mitarbeiter und einem Angestellten aus. Wenn wir nur unsere Pflicht tun, unsere Arbeitszeit einhalten und erledigen, was uns aufgetragen ist, dann ist das in den Augen des Herrn zwar nicht gänzlich umsonst, aber eigentlich ein Armutszeugnis. Es zeigt, dass mit unserer Hingabe an ihn etwas nicht stimmt. Denn ein Mitarbeiter tut aus Liebe zum Herrn mehr, als das Pflichtenheft von ihm fordert. sind Sie in der Gemeinde oder dem Missionswerk, in das der Herr Sie gestellt hat, aktiv? Oder besuchen Sie lediglich die Gottesdienste, um persönlich auferbaut zu werden? Beteiligen Sie sich aus Liebe zu Jesus an den Gebetsstunden, Jugendstunden, im Chor, bei evangelistischen Einsätzen? Besuchen Sie Kranke und Betagte? Unterstützen Sie die Reichsgottesarbeit materiell? Bitte prüfen Sie einmal anhand dieser Fragen, ob Sie ein Mitarbeiter oder ein Angestellter sind. Unser Herr sagte über die Frau, die ihn gesalbt hatte, in Markus 14, Vers 8, sie hat getan, was sie konnte. Kann er das auch von uns sagen? Haben wir, Sie und ich, aus Liebe zu ihm wirklich mehr als unsere Pflicht getan? Es sollte uns ganz neu bewusst werden, wir sind Gottes Mitarbeiter. Und für Mitarbeiter gilt Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und Psalm 100, Vers 2. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Möge die Liebe zu Jesus im neuen Jahr unser ganzes Tun und Lassen bestimmen, so dass wir mehr für ihn tun. Dann werden wir erleben, was 1. Korinther 4, Vers 5 im Hinblick auf Jesu Wiederkommen sagt. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den ersten Teil des Taschenbuches Ganz persönlich, Band 2 von Peter Malgo.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.